Also es gibt so einen großen Philosophen in der Geschichte, so ein kleiner, der sich Napoleon nannte, der hat gesagt, die größten Diebe, die werden nie gefasst und nicht bestraft. Das sind diejenigen, die einen die Zeit stehlen. Das fällt mir in dieser Zeit ganz besonders auf, immer dann, wenn ich in einer Warteschlange stehe, beim Baumarkt oder bei mir das Horrorerlebnis war in der Residenzstraße bei der Post. Ich dachte, da gibt's was umsonst. Und du stehst da und wartest und wartest und dann kommen auch Leute und drängeln sich einfach vor. Also warten gehört für mich zu den Problemen, da kriege ich so einen Hals. Ich mag die Dinge geplant haben. Also wenn ich sage, wir fangen um 10 Uhr Gottesdienst an, sage ich mal, okay, 5 Minuten sind ja gut, aber wenn dann überhaupt nichts passiert, ist dann irgendwie auch komisch. Und man könnte das jetzt ausprobieren in diesem Gottesdienst. Wir machen jetzt mal eine halbe Stunde Schweigen. Das wäre so die große Trübsal aus der Offenbarung. Und dann wollen wir mal sehen, wie viele aufstehen und gehen, weil sie keine Erwartung mehr haben. Das heißt, warten ist was ganz besonders Kritisches, wenn man kein Ziel hat, wo man hinwartet. Die Zeit beim Zahnarzt, da kann das Warten ganz schön lange werden, wenn der Bohrer anfängt. Sozusagen. Wie das ist, wir warten derzeit, einen Termin beim Friseur zu bekommen und wir klagen in dieser Zeit auf einem sehr hohen Niveau, was die Wartezeiten angeht. Dabei sind wenige von uns in der Lage, dass sie vielleicht warten müssen, überhaupt was zu essen zu bekommen. Wie viele in dieser Welt, die lange warten müssen, bis sie trinkbares Wasser bekommen. Also wenn ich klage an der Residenzstraße, dann klage ich auf einem sehr hohen Niveau. Und ich denke, auch im geistlichen Sinne klage ich manchmal viel zu schnell. Ende letzten Jahres war ich auf einer Tagung in der Volksmission in Ludwigsburg. Dort hat Ingolf Elzel eine Predigt gehalten über einen Text, der mir bis heute nachgeht. Ganz ungewöhnlich, den Vers habe ich irgendwann mal in der Bibel gelesen und lege den wieder beiseite oder der läuft so in der Ferne liefen. Das ist ein Vers, den man normalerweise nicht auswendig lernt. Da steht in Sprüche 10, Vers 28, das Warten der Gerechten führt zur Freude. Aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Das ist so ein Vers, der kann einen ganz komisch machen, nicht? Ich lese den nochmal. Das Warten der Gerechten führt zur Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Und ich dachte, das passt ja eigentlich in unsere Zeit hinein, wo wir ganz viele Zeiten verbringen zu warten. Und wir wissen ja auch gar nicht, was morgen kommt. Wir fahren auf Sicht, wie die Bundeskanzlerin das gesagt hat. Keiner von uns kann derzeit richtig was planen. Wir wissen auch nicht, wie die Wartezeit mit unserer Wirtschaft ausgeht. Wir wissen eigentlich nur, dass wir nichts wissen. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht müssen wir zurückgehen und von den Jüngern lernen. Was die Jünger für Phasen hatten mit ihrer Wartephase. Weil die sind ja mal gestartet, aber ich glaube, hier hatte ich auch noch den Bibelvers. Mal gucken, ob der noch kommt, damit wir den behalten. Die hatten ja auch die Sache, Jesus war auferstanden. Er lebte, sie begegnen ihm einige Male und dann sagt er, ich will euch in Galiläa treffen. Das war eine lange Strecke hin. Und dann hatten sie auch wieder die Verheißung, wieder zurückzugehen. Also 40 Tage bis zur Himmelfahrt und 10 Tage dann noch bis Pfingsten. Was war dazwischen los? Und ich dachte, da muss ich von den Jüngern ein klein wenig lernen. Ich habe das mal so genannt, stehen in der Warteschlange als Überschrift für meine Predigt. Kommt das oben auf die Leinwand oder da habe ich es, ja, ich sehe doch, stehen in der Warteschlange. Lernen von den Jüngern. Und vielleicht das erste, den Bibeltext, den Jesus ihnen ja diktiert hat. In Lukas 24, Vers 45 bis 48, damit die Jünger verstehen sollten, wozu sie anstehen müssten. Da öffnete er ihnen, das war also direkt nach Ostern, das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an, ihr seid dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also Jesus zitiert vielleicht Joel 3, dass der Heilige Geist kommen wird, aber die hatten natürlich keine Ahnung, wann und wie, in welcher Form. Sie gehen, das Erste, was sie gesagt kriegen, ihr sollt nach Galiläa gehen. Und nochmal zu uns in Erinnerung, das waren etwa 164 Kilometer von Jerusalem bis nach Kapernaum. Das waren etliche Meilen, die man zu Fuß gehen musste. Ich weiß nicht, wer von euch ist schon mal 164 Kilometer zu Fuß an einem Stück gegangen? 34 Stunden, wenn ihr kontinuierlich geht. Anders wird's nicht gehen. Das mussten die Jünger durchmachen. Und ich habe mir gedacht, was haben sie dort für einen Sinn empfunden? Ach, Simon ist hinten, der will jetzt auch rein, der kommt ein bisschen spät, aber wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen. Wir lernen an Simon, wie man jemanden lieb haben kann, der anders ist. Nebenbei, manchmal glaube ich, dass Gott Menschen in die Gemeinde schenkt, damit wir üben dürfen. Und das ist ein Privileg für unsere Gemeinde. Und ich möchte euch mal ein Kompliment machen, dass ihr Menschen wie Simon auch tragt. Ich kenne ihn jetzt fast, glaube 40 Jahre. Und es scheint mir so, jedes Jahr wird es ein bisschen schlimmer. Aber es ist egal. Geliebte Leute vom Herrn, die sind liebenswert. Ich gehe mit euch zurück. Die Jünger gehen also die etwa 34 Stunden Fußmarsch bis nach Kapernaum. Jetzt kommen sie da an. Sie erleben, wie Petrus wieder seine Berufung bekommt von Gott, wie er gesagt kriegt, hast du mich lieb? Und er antwortet richtig. Das können wir alles gut nachlesen. Aber es ist natürlich so eine Sache. Sie gehen dorthin und sie müssen der gesamten Verwandtschaft erklären, warum sie jetzt wieder zurückgekommen sind. Petrus hatte ja einen kleinen Fischereibetrieb, er hatte Boote. Wahrscheinlich hatte er die Zeit, während er mit Jesus unterwegs war, die Sache verpachtet. Kleinunternehmer. Jetzt kommt er wieder und geht wieder fischen. Dann muss er seiner Schwiegermutter erklären, der Herr ist wirklich auferstanden, den habe ich gesehen. Dann wird die sagen, ich habe gemerkt, wie er mich geheilt hat, aber den Rest, Petrus, komm mal wieder ganz nüchtern. Also es ist ganz, ganz schwierig gewesen, den ganzen Freunden zu erklären, dass Jesus wirklich lebt. Aber die nächste Nummer, die war eigentlich noch viel schlimmer. Sie mussten sich in die richtige Warteschlange einstellen, weil jetzt ging es ja wieder nach Jerusalem zurück. So meine Vorstellungen, meine Gedanken waren, vielleicht sind sie ja, dann ein paar Meilen weitergegangen und sind dann über Jericho zurückgegangen. Da konnte man Zachäus noch mal treffen zwischendurch. Man könnte in Bethanien noch mal mit Lazarus einen Plausch halten. Aber versetzt euch mal einen Moment in die Situation. Du bist jetzt in Kapernaum. Der große Meister ist in Jerusalem umgebracht worden. Und jetzt kommst du auf die Idee und sagst, jetzt gehe ich, weil der Herr gesagt hat, wir sollen in Jerusalem bleiben, jetzt gehe ich die Strecke wieder zurück. Was hättest du deinen Kindern gesagt? Was hätten die Freunde dir gesagt? Die hätten gesagt, Mann, du bist doch noch ein normal denkender Mensch. Wenn der Herr dich erreichen will, dann kann er das doch auch in Kapernaum machen. Ist Gott nicht groß genug? Warum spielst du mit deinem Leben? Warum willst du deine Berufung aufs Spiel setzen? Guck mal, du ernährst doch deine ganzen Familien, du bist doch Arbeitgeber. Wie ist es mit dir? Petrus und seine Freunde steigen ein in die Warteschlange des Herrn. Sie sind schlicht und einfach gehorsam. Ich glaube, wenn du in die Warteschlange Gottes einsteigen willst, gerade in dieser Zeit, wo vieles nicht mehr planbar ist, dann musst du Glaubensschritte gehen und wirklich vertrauen, dass der Herr Jesus dich versorgt. Gegen alle Theorien. Paula, wenn du noch zur Bibelschule gehen willst, ja, nach Bad Gandersheim, ob da dieses Jahr noch was gibt, weiß man ja nicht so genau. Ja. Ich bete ja immer noch dafür, dass der Herr dich hier lässt. Du siehst, man muss an mir immer Liebe üben. Das geht gar nicht anders. Ja, aber was sagen dir dann deine Leute? Warum verschwendest du die Zeit damit? Du könntest doch dieses oder jenes. Und dann sagst du, ja, ich weiß ja auch noch nicht, was danach kommt. Warteschlange, du musst dich anstellen. Und wie das jetzt in dieser Zeit ist, weiß sowieso keiner. Es ist so viel Unsicherheit da. Aber die Jünger machen sich auf, sie meckern nicht rum. Er sagt, Jesus, Mann, warum jetzt wieder die ganzen Strecke zurück? Zachäus, hin oder her, mir langt's. Mir stinkt das ja schon, wenn ich in der Residenz stehe. Und die Kommentare der Angehörigen, ja, wie gesagt, da müsst ihr einfach nur mal drüber nachdenken. Und jetzt machen sie sich aber wirklich wieder auf den Weg nach Jerusalem, um zum Pfingstfest da zu sein, zum Fest der Tora und zum Erntedankfest. Das war einer der Hauptpilgerfeste, wo man nach Jerusalem gegangen ist. Jeder Fromme machte sich dann auf. Und auf diesem Weg dorthin, das nannte man damals schon eine Wallfahrt, dann hatte man 15 Psalme zur Auswahl, die man während dieser Zeit gebetet und gesprochen hatte, zur Ermutigung. Vom Psalm 120 bis Psalm 134, das sind die sogenannten Stufenpsalmen, die hat man während der Wallfahrt gesprochen oder gesungen. Ich weiß das nicht, ich war ja nicht dabei. Ich kenne Wallfahrten nur, ich sag mal, von der Love Parade und vielleicht noch vom Karneval der Kulturen. Aber ansonsten habe ich bisher, weil ich wahrscheinlich auch in Bayern nicht groß geworden bin, nie eine Wallfahrt mitgemacht. Jesusmarsch, wollen wir mal nicht so sein. Aber ich habe gedacht, wenn wir schon dieses Ziel nach Jerusalem zu gehen haben, dann wäre es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die richtige Unterhaltung unterwegs haben oder die richtige Haltung, kein Dirkenhals. Und deswegen habe ich uns einen dieser Wallfahrtspsalme ausgesucht und will die für euch, die ihr in der Warteschleife seid, die euch anstellt, auf dem Weg mit dem Herrn Jesus in dieser Corona-Zeit unterwegs zu sein, dass wir uns dabei ermutigen und nicht, dass wir anschieben, sagen, ey Mann, diese Steigung von Jericho hoch, das ist ja, ich halte es nicht aus und der Weg, der ist so eng und so schmal. Ich habe keine Lust mehr. Wenn Gott mich erreichen will, dann kann er das auch in Kapernaum. Aber er hat gesagt, nach Jerusalem gehen. Im Gehorsam, der erste Schritt. Der zweite war dann, dass man sich unterwegs ermutigen muss. Ich lese uns einen dieser Stufenpsalmen, der Ermutigungspsalm. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, Herr. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du ja die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. So, jetzt sind die Jünger unterwegs. Die Jünger, die hier im Saal sind, die an den Bildschirmen sind, die sind unterwegs, die stöhnen, dass man nichts mehr planen kann. Alles ist ganz neu. Und jetzt kommt dieser Psalm. In der ersten Phase wird meine Position beschrieben und die Position, die Gott hat. Ich rufe aus der Tiefe her zu dir. Ich bin klein, mach mein Herz rein, habe ich als Kind gelernt. Und es ist richtig, er ist der große Gott, der ist immer noch in Kontrolle, er ist immer noch da. Wenn mir alles zerfällt, er ist immer noch da. Weil er ist der Herr. In diesem Psalm ist Herr wieder groß geschrieben und ich habe euch das ja mal erklärt. Wenn es groß geschrieben ist im Luthertext, dann heißt das nichts anderes als Jahwe. Ich bin der Gott, der für dich da ist, der für dich da war und der für dich da sein wird. Was für ein Ding. Ich darf zu ihm rufen, ich darf sogar flehen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal wirklich gefleht hast. Wie heute noch im ersten Gottesdienst relativ viele Senioren hier saßen, dann war das vielleicht noch viel einfacher, über Flehen zu reden. Da waren einige, die haben die Nachkriegszeit miterlebt, wo man flehen musste, dass die Bomben nicht auf das eigene Haus fallen, die gefleht haben, damit das Essen auf den Tisch kommt, weil man 2-3 Tage nichts bekommen hat. Ich habe mit meinem Vater gesprochen, der in Stalingrad war, als Panzerfahrer. Er hat wenig über den Krieg gesprochen, aber wenn er gesprochen hat, kam eine Anekdote immer wieder, wenn er im Panzer gesessen hat und sie waren eingesehen durch die feindliche Artillerie und der Panzer die ganze Zeit immer nur hin und her gewackelt hat. Da lernen selbst harte Männer das Flehen zu Gott. Und wenn dir in dieser Zeit, in dieser großen Unsicherheitsphase irgendwas gesagt werden kann durch diesen Psalm als Ermutigung auf dem Weg, sagen wir mal, von Jericho nach Jerusalem hoch, dann ist, bei meinem Gott kann ich das komplette Herz ausschütten, egal wie es mir geht. Stark, nicht? Während ich auf der Wallfahrt bin, in der Warteschlange, hoffentlich an der richtigen Schlange mich angestellt habe, nicht an der falschen, die meint, man kann das alles mit der Politik und mit der Wirtschaft regeln, sondern dass ich mich an die Schlange Gottes mit seinen Verheißungen gestellt habe. Das Zweite, was mir in diesem Psalm aufgefallen ist, ich oder wir hätten es nicht verdient. Es ist ja sehr interessant, wenn ich mein Gefühlsleben so beurteile. Ich gucke mir morgens die Statistik an, die da ist, und dann sehe ich, dass Corona in den USA ganz besonders grassiert. Und mein ganzer innerer Schweinehund sagt, da sieht man mal, da erntet der Trump, was er gesät hat. Und dann muss ich mich zurückholen und denke, Paul, das geht überhaupt nicht. Und wenn jetzt die Sachen in Russland so hoch gehen, da sah ich recht so, das ist für den Putin, mein innerer Schweinehund. Oder auch, wie der Engländer da auf einmal auf der Corona-Station lag. Erwischte ich mich und dachte, dieser Brexit-Lügner, wenn du, Herr Jesus, Sünden bei Paul zurechnen würdest, dann hättest du schon 3-mal Corona. Dann wärst du schon mehrfach künstlich beatmet. Und dann würde ich dir mal, ja, versteht ihr? Hey, Paul, wie kannst du sowas denken, wenn du die Statistik liest? Wie verkommen bist du noch? Wo ist dein Ziel hin? Du stehst in der Warteschlange und wartest, dass der Herr kommt und bringst so eine komische Sache hoch. Dich kann man eintüten. Deswegen, während der Wallfahrt muss man mir sagen, während der Corona-Krise, Paul, Gerichtssituation, jeder, der irgendwo stirbt, das ist einer zu viel. Wenn er nicht direkt in die Ewigkeit geht zum Herrn Jesus. Ja, Herr, wenn du meine Sünden anrechnen würdest, oder man könnte es auch übersetzen, beachtest oder bewahrst, Herr, ich könnte nicht vor dir bestehen. Ich hätte das Gericht verdient. Bei jeder Evangelisation, wenn ich so eine Evangelisationswoche habe und die Leute mir Themen geben, kommt immer wieder die Frage, warum lässt Gott das alles zu? Sehr interessante Frage, darüber nachzudenken. Spätestens in jedem Hauskreis, der neu zusammengestellt wird, kommt das irgendwann aufs Tablett. Die Tochter von Billy Graham wurde in einer Talkshow gefragt, als gerade die Türme in New York zusammengestürzt waren am 11. September 2001, wie konnte Gott das zulassen? Haben Sie eine Antwort? Und die junge Dame gab folgende tiefgründige und scharfsinnige Antwort. Ich denke, dass Gott von den Ereignissen mindestens genauso stark betroffen ist wie wir selbst. Aber seit Jahren sagen wir ihm, er soll gehen, unsere Schulen verlassen, unsere Regierung verlassen, aus unserem Leben verschwinden. Als Gentleman hat er sich still zurückgezogen. Wie können wir von Gott Segnung und Schutz erwarten, wenn wir darauf bestehen, dass er uns alleine lässt? Merkt ihr, somit bin ich unterwegs. Ich will auf das Ziel, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Ich bin unterwegs und ich möchte ganz neu ermutigt werden, nicht entmutigt werden durch die ganzen Corona-Nachrichten, sondern ich möchte ermutigt werden. Und dann sagt mir dieser Psalm, hey Paul, wenn es nach deinen Sünden ging, könntest du das komplett knicken, aber der Herr ist treu und er ist gütig, er ist da. Und dann gibt es den Teil 3 in diesem Psalm, wo ich das auch ausdrücke. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft, auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn. Das ist so eine Sache für sich. Worauf hoffe ich in dieser Zeit? Wo finde ich Ermutigung? Ich habe das vorhin schon mal im Gottesdienst erzählt. Wir sind ja momentan die Unterkirche am Renovieren und haben die schweren Tische schon mal alle rausgetan. Es gibt also unten keine schweren Tische mehr. Da sollen andere hin, die leichter zu bewegen sind. Und ich dachte, wie in jungen Jahren, ich packe mir so einen Tisch, packe den auf die Sackkarre, ein zweiter geht auch noch und dann habe ich die darüber gekarrt. In der Nacht liege ich im Bett und spüre mächtige Stiche hier oben drin. Mein erster Gedanke war Corona. Ich habe durchgeatmet. Wenn ich das anspanne, noch schlimmer. Corona Teil 2. Wann kommt der Morgen? Corona. Corona. Jetzt bin ich auch dem Einheim gefallen. Ich will das nicht. Ich will frei atmen. Ich kriege das gar nicht aus meinem Kopf raus. Meine Logik sagte, das liegt an den Tischen. Paul, du bist eben keine 20 mehr. Hättest du mal jemanden noch gebeten, mit anzufassen, aber du musstest das ja. Corona. Es war wieder Präsenz. Ich harre auf den Morgen. Aber ich habe wenig auf den Herrn gehofft. Ich habe mich selbst bemitleidet. Und ich hätte mir gewünscht, in dem Moment kommt meine Frau rein und sagt, was stöhnst du so? Ich sage, Corona. Dann sagt sie, nee, die Tische. Versteht ihr, während wir auf der Pilgerreise sind, wir brauchen Ermutigung voneinander. Deswegen ist es so gut, dass wir hier einander sehen, dass ihr an dem Bildschirm jetzt dabei seid. Dass wir einander anrufen können. Wohl dem, der jemanden hat, der ihn anruft. Paula, mit deinen Händen, ehrlich, gebastelte Hände, die einen umarmen. Ich lerne das ganz neu schätzen, dass Gott mir eine Ehefrau gegeben hat. Und ihr, die ja noch keinen habt, keinen Ehepartner, hey, betet. Und ich mache euch einen heißen Tipp, so Klammer auf, Klammer zu, habe ich nicht geplant, steht nicht in meinem Skript. bete mal, was du für einen Typ da haben willst. Ihr Frauen, ihr Mädchen, einen langen, dürren, einen mit solchen Muskeln, mit solcher Hecke, weil er keinen Friseurtermin gekriegt hat. Schuhgröße 56,5. Ja, ich meine, wenn du ihm nicht sagst, wie er aussehen soll, was soll er dir dann dafür einen schicken? Also ich ermutige immer ganz konkret zu beten. Ja? Sonst kriegst du das. Naja, das lasse ich jetzt lieber. Ich glaube, wir müssen unseren Blick wieder ganz neu in Richtung Ermutigung gehen lassen. Und wir Christen, wir haben diese Ermutigung während unserer Wallfahrt. Wir kennen das Ziel, es geht nach Jerusalem. Weil da hat der Herr verheißen. Und manchmal muss man aufstehen und muss sich bewegen. Man darf nicht sagen, er kann mich auch im Wohnzimmer in Kapernaum erreichen. Wir müssen uns aufmachen und gehen, sonst passiert es nicht. Vielleicht werde ich da demnächst nochmal drüber reden, wie man in der Corona-Zeit ganz neu wieder zu seiner Berufung zurückfinden kann. Aber es gibt auch das Dritte, worauf man warten soll, die Ausrüstungserwartung. Die Jünger wussten bei ihren 30-Stunden-Marsch über mehrere Tage aufgeteilt nicht, wo es hingeht. Sie wussten auch nicht, was dann kam, was an Pfingsten kommen sollte. Sie sind dann nochmal bei Himmelfahrt mit ihm zusammen und erfahren dann nochmal den Missionsbefehl mitten in dem Bethanien, nicht da, wo Lazarus geboren war oder lebte, sondern in dem Bethanien vor den Toren der Stadt Jerusalems. Aber sie wussten immer noch nicht, worauf sie warten sollten. Kraft aus der Höhe. Kraft zum Dienst. Kraft, Ausrüstung zu bekommen, das Evangelium mit Freimut, mit Leidenschaft zu verteilen. Kleine Klammer, ich frage mich, erwarten wir sowas noch vom Herrn? Oder sagen wir, ja, er kann ja, wenn er will, dann kann er mich auch im Wohnzimmer erreichen und kann meine Zunge berühren. Haben wir Pfingstler aufgegeben, eine Pfingsterwartung zu haben? Einmal, dass der Heilige Geist so auf uns kommt, dass die gesamte geistliche Waffenrüstung, ihr Frommen, ihr wisst ja, wo die steht, nicht? Dass man die nachlesen kann, aber auch, dass der Heilige Geist auf uns kommt, dass wir wirklich mit Vollmacht seine Zeugen sein können. Ich kriegte aus der Verwandtschaft, oder kriegte ich jetzt gesagt, von einer Frau in der Verwandtschaft, die ist beim Arzt gewesen, weil sie immer Schwierigkeiten mit dem Rücken hat. Und dann hat man festgestellt, ein Bein ist kürzer wie das andere. Wäre sie mal als Baby in eine Spreizwindel gelegt worden, wäre das alles korrigiert worden, aber nur ist das alles verschoben. Irreparabel. Und mein Spruch, den ich losgelassen habe zu meiner Frau, war, nachdem sie mir das erzählte, ja, wäre sie mal bei den Versammlungen gewesen, wo die Füße, wo die Beine nachgewachsen sind. Das war mein Spruch. Anstatt, dass ich anfange zu denken, Herr Jesus, ich brauche wieder ganz neu Vollmacht, dass wenn Leute ein Bein kürzer haben wie das andere, dass ich dann sagen kann, Moment, bevor du zum Orthopäden gehst, kommst du hierher, wir beten. Und ich habe ja daneben gestanden, neben den Gebeten, wo ich gesehen habe, wo die Beine länger geworden sind. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die kam rein, zog die Schuhe aus. Ich habe gesehen, wie das Bein länger geworden ist. Und danach hinkte sie, nachdem sie rausgegangen ist. Ich dachte, da ist ja nichts passiert. Die hatte die Einlage aus dem Schuh noch nicht wieder rausgenommen. Die hinkt jetzt auf der anderen Seite. Und du stehst daneben und sagst, wo ist das geblieben? Wo sind diese Zeichen und Wunder, von denen wir reden? Wo geben wir mit unserem Gott an, dass er heute noch Wunder tut? Und merkt ihr, wir brauchen wieder diese Erwartungshaltung, dass er uns ganz neu mit seinem Geist wieder füllt, dass uns die nachfolgenden Zeichen und Wunder das bestätigen, was der Herr Jesus uns gesagt hat, dass er errettet, dass er Sünden vergibt, dass er heilt bis in alle Ewigkeit hinein. Hier bin ich lethargisch geworden. Ja, wenn du willst, Herr, dann könntest du uns ja in der Begegnungskirche heimsuchen. Und vielleicht so, dass mein Gefühlsleben wirklich, wirklich auf 180 kommt, ein gesalbter Gottesdienst. Hey, würde der Heilige Geist sagen, Willst du eine Dienstausrüstung oder willst du dich nur besser fühlen? In der Regel will ich mich besser fühlen. Paul, der Egoist. Aber haben wir noch Sehnsucht, dass wir ausgerüstet werden mit übernatürlicher Kraft, dass Zeichen und Wunder die Größe und die Güte unseres Gottes bestätigen? Dass wir regelmäßig wieder Dämonen austreiben? Dass wir regelmäßig Leute freisetzen? Dass regelmäßig Leute von Neuem geboren werden? Dass es durch ein Lauffeuer durch diese Stadt geht? Der Herr will erretten, der Herr will neu machen. Ich bin auf meiner Pilgerreise eher am Stöhnen, was alles nicht passiert. Es ist so anstrengend von Jericho, den Weg. Warum sind wir den gegangen, nicht den direkten Weg? Warum mussten wir erst Zachäus noch besuchen? Ich finde das so ätzend. Wir hätten 4 Stunden sparen können. Außerdem drängelt sich da wieder einer vor, der auch auf der Wallfahrt ist. Aber was könnte passieren? Jetzt gucke ich mal, wo ich meinen Mundschutz gelassen habe. Hier vorne. Was könnte passieren? Die Leute kennen dich ja jetzt gar nicht. Wenn du üben könntest, dann würdest du durchgehen und sagen, jetzt ist die Zeit, wo wir wieder erwarten, dass der Herr uns ausrüstet mit Zeichen und Wundern. Wenn er ganz nah zu dir hinkommt, in dein Zuhause, in deine Gegenwart hinein. Wenn du vielleicht im Bett liegst und denkst, oh, Corona. Und er sagt, nee, ich bin's. Ich bin in deiner Nähe. Und wenn wir uns dann ermutigen würden und sagen, ich habe mit jemandem gebetet, ich habe mit jemandem gesprochen und er ist ganz anders gegangen. Die vielen Leute, die Hunde jetzt hier spazieren führen. Ich sage euch einen ganz einfachen Trick, wie du mit denen ins Gespräch kommst. Du beugst dich runter und sagst, der Kampfhund hat ja keinen Maulkorb. Dann sagen die, ja, ist kein Kampfhund, das ist ein ganz liebes Hundchen. Na, wie heißt der Hund denn? Ja, Karl Ludwig. Und schon bist du im Gespräch. Und sagt, wie geht's Ihnen in dieser Zeit? Man weiß es nicht, die komische Regierung und das alles und was mit der Wirtschaft alles kommt. Sie stehen an der falschen Warteschlange. Ich habe eine Schlange der Hoffnung, an der ich stehe. Ich weiß, das Beste kommt noch.
Ja, Sie sind ja gut drauf.
Ja, ich sage, natürlich. Merkst du, es ist eigentlich ganz einfach. Vielleicht holst du dir einen Hund, dann geht das noch einfacher. Oder mein Traum ist immer noch, Wagen nehme. Eine Puppe reinlege und den schiebe ich am Spielplatz vorbei. Dann hast du schnell ganz große Gespräche. Wie heißt denn das Kind? Wie alt ist es? Ich sage, es lebt nicht mehr. Nee, das ist jetzt Spaß beiseite. Ich will euch ein bisschen ermutigen. Wir sind so träge geworden. Und wir sind nicht mehr auf dem Fokus. Wir stehen in der falschen Schlange. Wir warten, dass es irgendwann besser wird. Aber ich sage euch, die Zeiten werden eher schlimmer. Aber wir stehen an der richtigen Schlange, weil unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Und er hat gesagt, steh auf, komm nach Jerusalem, damit du ausgerüstet wirst. Mit dem Heiligen Geist. Klar kann das in deinem Wohnzimmer passieren. Klar kann das auf deinem Bild, bei deinem Bildschirm passieren. Und hoffentlich passiert es überhaupt. Aber wir brauchen die Ermutigung unterwegs, dass wir sagen, ja, der Herr muss mit uns unterwegs sein. Und wir brauchen wieder ein neues Pfingsten. Und vielleicht muss ich den Wallfahrtspsalm dann ganz neu lesen. Dass ich feststelle, wer ist er, wer bin ich. Dass ich weiß, er vergibt mir alles, dass ich ein heiliges Gefäß werde, wo sein Heiliger Geist hineinkommen kann. Und dass ich mich wieder ganz neu ermutigen lasse durch euch, durch das Wort, durch das, was wir hören, dass wir an der richtigen Warteschlange stehen. Weil unser Heil kommt nicht von der Wirtschaftssache, die hineingepumpt wird. Sie kommt nicht durch einen neuen Impfstoff, sondern sie kommt, dass der Herr Jesus uns begegnet mit seiner Kraft und uns ausrüstet zum Dienst. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, Jahwe, Herr. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du ja die Sünde anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft, auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Harre, Israel, auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Einer der Stufenpsalmen auf dem Weg nach Jerusalem. Ich mache euch Mut, ermutiger zu sein in dieser Zeit. Auf das Ziel hin, dass die Menschen dieser Stadt sich an die richtige Warteschlange anstellen und am Ende vom Herrn ganz neu gesegnet werden. Ich ende hier und würde ganz gerne ein stilles Gebet jedem anbefehlen. Da, wo ihr sitzt, zu Hause an den Bildschirmen oder hier im Gottesdienst. Und das ausdrückst im Gebet, was von der Predigt vielleicht hängen geblieben ist. Herr Jesus, ich stelle bei mir fest, ich stehe oft an der falschen Warteschlange. Ich erwarte meine Hilfe von der Politik, meine Hilfe von A, B, C, von der Wirtschaft und verfange mich in Sorgen und gehe doch leer aus. Ich möchte für mich und auch für die Gemeinde beten, dass wir ganz neu uns an der richtigen Stelle aufstellen, in diese Warteschlange zu Pfingsten, in die Reihe, wo du uns begegnen willst. Ich bete, dass du uns die Gnade schenkst, ganz neu wieder Erwartung zu haben, dass wir ausgerüstet werden können zum Dienst. Herr Jesus, ich bekenne dir, ich bin an vielen Punkten müde geworden. Man arbeitet so vor sich hin. Aber ich möchte ganz neu deine Kraftwirkung wieder in meinem Leben spüren. Ich möchte sehen, wie Zeichen und Wunder zur Verherrlichung deines Namens unseren Dienst in der Gemeinde bestätigen. Ich möchte dich bitten, dass wir in dieser Zeit ermutiger werden, damit wir in Jerusalem dir begegnen. Dir, dem wunderbaren Heiligen Geist. Danke, Herr, dass du da bist und dass du unsere Gebete hörst. Amen.